ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Robin Alexander.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Alexander. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei Ihnen. Sie sind, vielleicht erstmal sagen, wer Sie sind. Sie sind Journalist, Sie sind stellvertretender Chefredakteur der Welt und jeder, der schon mal eine Politik-Talkshow irgendwann gesehen hat, der kennt Sie sehr wahrscheinlich, weil Sie da oft sitzen und die aktuelle politische Lage einordnen. Aber zurzeit, da haben Sie eine ganze Menge zu tun. Was machen Sie eigentlich alles gerade? Sie haben ein Buch geschrieben, Sie sind in vielen Talkshows, Sie haben einen Podcast gerade noch aufgezeichnet, Sie müssen sich um aktuelle Politik kümmern, Sie kommen aus dem Arbeiten gar nicht mehr raus.
Ich mache im Moment wirklich gerade viel, das stimmt, aber der Urlaub steht vor der Tür. Also ich sehe schon, ich muss nicht mehr ewig durchhalten.
Bisschen aber noch. Ne? Wie lange noch? Eine Woche?
Eine
oder
Woche
wann
noch.
Geht die Sommerpause?
Eine Woche. Dann geht, so Gott will, geht dann die Sommerpause los.
Ich habe es gerade gesagt, Sie haben ein Buch geschrieben und wollen eigentlich als Journalist, Sie berichten ja über Tagespolitik, Sie sind ganz nah dran an der Berliner Politik, konferieren auch mit Politikern, fliegen in Regierungsfliegern mit, werden direkt von den großen Parteien informiert. Sie wollten eigentlich einordnen in Ihrem großen Buch oder in Ihrem Buch große Linien zeichnen, haben Sie auch gemacht. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, bevor wir den Bogen spannen, erstmal kurz über einen aktuellen Anlass sprechen, nämlich über Frau Brosius-Gersdorf, eine Juraprofessorin, ein Name, den bis vor wenigen Tagen nur wenige Menschen kannten. Debakel um die Wahl als Bundesverfassungsrichterin. Wie haben Sie es persönlich erlebt?
Das ist so, dass diese Sachen von den Parteien diskret sondiert werden. Ja? Also da treffen sich die Justiziare der Parteien, also die Rechtsexperten, und lassen sich, dann sagt die SPD, wir stellen uns diese Menschen vor. Und die CDU sagt, okay, gebt uns mal 5 Tage, wir recherchieren, ob die für uns in Ordnung sind. Und dann in der zweiten Stufe werden die in einem Wahlausschuss vorgeladen und sprechen da. Aber es ist Usus, dass die Abgeordneten im Wahlausschuss das diskret behandeln. Also das ist eine Sache, die komplett erstaunlich untransparent ist. Bis vor wenigen Jahren war es sogar so, dass sie noch nicht mal im Plenum des Bundestages gewählt wurden. Das ist eine relativ neue Sache. Mhm. Und also eigentlich einigen sich die großen Blöcke unseres Landes diskret, wer für beide kompatibel ist. Und dann werden die relativ unspektakulär mit 2/3 Mehrheit gewählt. Und das ist diesmal schiefgegangen, weil es tauchte irgendwann bei den Kollegen der FAZ der Name dieser Frauke Brosius-Gersdorf auf. Und dann gab es in der Unionsfraktion große, große Bedenken. Und die Leute haben ihrer eigenen Führung, also Jens Spahn, dem Fraktionsvorsitzenden, gesagt, wieso hast du denn da zugestimmt? Wieso hast du denn der SPD gesagt, die Frau geht für uns? Die geht ja gar nicht für uns.
Da gab es Vorwürfe, die erhoben wurden, die sich teilweise jetzt auch schon wieder entkräftet haben. Die Unionsfraktion, und da ist ja von der Kampagne auch die Rede, da wurde also in vielen rechten Netzwerken, in ultrarechten Blogs und so weiter immer wieder dieses Thema hochgebracht. Sie haben auch drüber geschrieben, Sie haben sich auch kritisch zu Frau Brosius-Gersdorf geäußert. Kann man trotzdem davon sprechen, dass die Unionsfraktion da in der Kampagne auf den Leim gegangen ist?
Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, das wäre eine Wertung. Ja? Also den Fakt mitbekommen haben wir durch die Kollegen der FAZ. Die sind ja jetzt nicht rechter Rand oder Kampagne. Ja? Also die haben das erste Mal ausgegraben und die haben geschrieben, es gibt Unmut in der Union. Und das hat sich ja materialisiert, sonst würden wir ja gar nicht drüber sprechen. Und dann haben in der Union Leute, auch Leute, die Frauke Brosius-Gersdorf lange kennen, gesagt, das sind Positionen, die wir nicht mittragen wollen im Bundesverfassungsgericht. Daneben gab es aber tatsächlich in den von Ihnen beschriebenen Portalen Anwürfe, die absolut infam sind. Ja, also da wurde der Begriff furchtbare Juristin gewählt. Ne? Also ein Codewort für Nationalsozialistin. Infam. Ja? Oder denken Sie daran, in der Regierungsbefragung wurde der Bundeskanzler von der AfD konfrontiert. Würden Sie, also Sie, Herr Merz, für diese Kandidatin stimmen? Und er sagte etwas und dann sagte er ja. Und diesen ersten Erklärsatz haben die dann als AfD-Fraktion weggeschnitten und ein Video rausgemacht. Und wo es so wirkt, sagt er so ganz rotzig ja. Ja, so, also es gibt eine Kampagne, die absolut nicht in Ordnung ist. Aber daneben gibt es Einwände, die die Union immer hatte. Und das eigentlich Interessante ist, dass die eigene Unionsführung die Leute falsch eingeschätzt hat.
Wir haben es gerade von der Causa Brosius-Gersdorf gehabt, eine Juraprofessorin, die ins Bundesverfassungsgericht als SPD-Kandidatin gewählt werden soll. Das ist jetzt gründlich schiefgegangen. Am Ende sitzt die Frau im ZDF bei Markus Lanz und muss sich verteidigen. Also diese ganze Geschichte ist doch irgendwie falsch gelaufen. Was ist da los in Deutschland?
Also es ist ein handwerklicher Fehler gemacht worden, nämlich dass die CDU-Führung, namentlich Jens Spahn, der SPD sagt, die Kandidatin ist für uns okay und sie ist nicht für die Union okay. Also das ist einfach ein schwerer handwerklicher Fehler. Und deshalb müsste man eigentlich überlegen, wie heilt man den jetzt? Ja? Da gibt es natürlich die Idee, dass diese Frau einfach nochmal mit den Unionsabgeordneten spricht. Oder es gibt die Idee natürlich, dass die SPD sagt, dann bringen wir eine andere Kandidatin, die mit euch kompatibel ist. Eigentlich wäre sowas heilbar. Nur jetzt sind wir in der Phase, sie geht ins Fernsehen und die SPD muskelt sich auf. Und dass der SPD-Fraktionschef Herr Miersch sagt, die katholische Kirche wäre nicht christlich, vielleicht auch nicht so die allerbeste Idee. Also jeder klettert gerade jeden Tag 3 Äste auf dem Baum nach oben und eigentlich müssen wir alle wieder runter.
Wer tut denn das Richtige? Also Jens Spahn hat gesagt, jo, da sind jetzt Fehler passiert, tut mir leid, mehr oder weniger, aber Konsequenzen gezogen hat er keine. Sollte er?
Wollen Sie seinen Rücktritt fordern wegen diesem Fehler?
Ich habe ihn nicht gefordert, ich frage Sie.
Ja. Ich bin da immer etwa, also je älter ich werde, desto vorsichtiger werde ich immer, wenn Leute was falsch machen, sofort zu sagen, Kopf ab. Ja, weil ich habe ja selber auch schon mal was falsch gemacht und Fehler passieren. Aber dass das ein dramatischer Fehler ist, der Probleme macht für die Regierung, Probleme macht für das Verfassungsgericht, das stimmt schon. Also das ist kein, er hat mal so einen Bock geschossen, das ist schon hart.
Der Bundespräsident hat sich geäußert, ungewöhnlich scharf, hat gesagt, die Koalition ist in der Krise. Ist das jetzt eine ausgemachte Koalitionskrise, kann man das so sagen? Also ist das ganze Vorhaben, wir regieren geräuschloser und harmonischer und effizienter als die Ampel, jetzt schon gescheitert?
Na, so weit würde ich nicht gehen, weil bei der Ampel war ja das Problem, dass sie am Ende keinen Haushalt zusammengekriegt haben. Also das, was die eine Regierung einfach machen muss, der Bundeshaushalt ist sozusagen das in Zahlen gegossene Regierungswerk, das haben die nicht mehr aufgestellt gekriegt. Die jetzige Regierung hat gerade den Haushalt beschlossen. Ja? Und die haben auch eine Menge mehr beschlossen. Die haben ja relativ kurzer Zeit Abschreibungen, Steuersenkungen, 60 Gesetze, so ein Wirtschaftspaket sogar durch den Bundesrat bekommen. Das ist das Irre, das eigentliche, was bewegt werden soll und was auch schwierig ist zu machen, dass das durchgegangen ist und wegen dieser Verfassungsgerichtspersonalie, die in normalen Zeiten nur 2% der Bevölkerung mitbekommen hätten, zerlegen sie sich. Das ist wirklich das Bemerkenswerte.
Was sagt denn das auch über den Zustand unserer Demokratie aus? Also wenn man jetzt mal ein bisschen weiter denkt.
Naja, das war, wissen Sie, als ich mit dem Buch kam, das hieß Letzte Chance, das Cover ist so ein bisschen duster, da haben mir viele Leute gesagt, ey, musst du so ein Doomsday machen? Ist das wirklich so schlimm?
Ja, sind mich gefragt.
Sind wir in dieser schweren Krise? Ja. Diese Fragen sind in den letzten Tagen nicht mehr an mich gestellt worden. Weil man ja sieht, dass dieser Druck, unter dem die Ampel stand, diese Kräfte, die an der demokratischen Mitte gezerrt haben, die zerren auch an dem neuen Bündnis. Unter denen steht auch Friedrich Merz, auch wenn er vielleicht forscher auftritt als Olaf Scholz. Und deshalb war es mir auch ein Anliegen zu beschreiben, unter welchem Druck die politische Mitte steht. Und dass das so ist, das sehen wir bei dem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, mit der Verfassungsrichterin vielleicht auch.
Ja, wenn man das jetzt so sich nochmal anguckt, Revue passieren lässt, was da die letzten 2 Wochen passiert ist, mit den Kampagnen und mit dem handwerklichen Fehler, wie Sie es genannt haben, der da unterlaufen ist und jetzt eben diesem Scherbenhaufen, der da jetzt einfach erstmal liegt, auch wenn Merz sagt, ja, jetzt lass uns mal in Ruhe nochmal drüber reden und dann schauen wir mal, also nach der Sommerpause. Ist der Druck auf unabhängige Institutionen in Deutschland gewachsen? Kann man das so schon...
Bisher hatten wir die glückliche Situation, dass unser Verfassungsgericht sehr angesehen war. Ja, und das ist etwas Wichtiges, weil in vielen anderen westlichen Demokratien geraten auch die Verfassungsgerichte oder höchste Gerichtshöfe, Supreme Courts, unter Druck. Das war bei uns nicht so. Und das war auch aus gutem Grund so, weil es bei uns nämlich gar nicht stimmt, dass die Parteien da Leute hin delegieren. Beispiel, die Ampel ist gescheitert, auch weil das Bundesverfassungsgericht eine bestimmte Finanzkonstruktion, nämlich Milliarden aus Corona-Fonds in einen anderen Fonds zu übertragen, da hat das Verfassungsgericht gesagt, das geht nicht. Und da kam die Regierung von Olaf Scholz in sehr schweres Wasser. Und die Frau, die das vorgestellt hat, Doris König, die Verfassungsrechtlerin, Richterin, ist mal von der SPD nominiert worden. Also mitnichten sind Verfassungsrichter Parteisoldaten. Das ist einfach nicht so. Und bisher war das auch in der Bevölkerung weitgehend so akzeptiert.
Und das hat sich geändert?
Naja, die Gefahr besteht natürlich. Also allein, wenn wir schon darüber reden, die SPD-Kandidatin. Besser wäre zu sagen, die Kandidatin des Parlaments und eine hat halt die SPD vorgeschlagen und jemand anders hat die Union vorgeschlagen. Aber die suchen ja jetzt nicht die Härteste auf ihrer Seite, sondern die suchen eine Juristin, die Position hat, die auch von der anderen Seite akzeptiert werden. Also schon, schon im Suchprozess ist der Konsens eigentlich programmiert. Ja? Das war ja die Frage, ist das bei Frau Bosius-Gersdorf der Fall oder hat sie so exponiert linke Position, dass dieser Konsensprozess eigentlich nicht mehr eingehalten wird?
Morgen, Herr Alexander, da gehen Sie, glaube ich, zur Sommerpressekonferenz mit Friedrich Merz. Worum wird es da gehen? Also wahrscheinlich schon um die misslungene Richterwahl auch, oder?
Das Besondere daran ist, das findet ja in der Bundespressekonferenz statt und das bedeutet, dass Friedrich Merz sich nicht aussuchen kann, welche Fragen ihm gestellt werden und noch nicht mal von wem. Sondern da ist der Vorsitzende der Bundespressekonferenz, Mathis Feldhoff, und der nimmt einfach Leute dran. So, die Journalisten können ihn zu allem fragen. Ich glaube schon, dass da eine Menge zu der Richterwahl kommen wird, aber interessanterweise kommen da auch oft Spezialfragen. Also da ist zum Beispiel jemand von der Stuttgarter Zeitung und stellt eine Baden-Württemberg-Spezialfrage, weil er sonst vielleicht an den Kanzler nicht immer rankommt. Oder auch jemand, Kollegen aus Griechenland, stellen eine Frage zum deutsch-griechischen Verhältnis. Also das ist dann sehr, sehr bunter Mischung. Und das ist eine interessante Übung, weil man darüber sieht, wie so ein Spitzenpolitiker auf so ganz unterschiedliche Fragen reagiert. Da hat man schon ein Bild, wie der tickt.
Das ist vielleicht jetzt eine ganz gute Gelegenheit, wollte ich eigentlich später machen, machen wir aber jetzt. Dieses Insiderwissen über Politik, was Sie ja auch, womit Sie ja auch, sage ich jetzt mal, unterwegs sind im Land, worauf Sie immer wieder angesprochen wird. Ist das ein Exklusivität und auch ein bisschen so ein Geschäftsmodell? Also wie viel kann man da eigentlich wirklich wissen, so mehr als die anderen?
Naja, also wir hatten ja gerade über eine Pressekonferenz gesprochen.
Zum Beispiel.
Das ist ja dann öffentlich. Ja, da hat man keine Exklusivität. Aber Journalismus besteht auch darin, Dinge herauszubekommen oder zu wissen und dann öffentlich zu machen. Und daran ist bei uns auch ein Geschäftsmodell geknüpft, weil irgendwie muss sich das ja auch alles refinanzieren. Also das ist die Idee von Presse in einer freien Gesellschaft.
Ja, von privater Presse vor allem.
Naja, ich hoffe, dass beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch am Anspruch festgehalten wird, mal was rauszukriegen.
Ja gut, das meinte ich aber nicht, was Sie gerade gesagt haben. Also Kurznachrichten erhalten, im Regierungsflieger mitfliegen und so weiter. Ja, also vielleicht auch mal beiseite genommen werden und so. Man kann sich da ja manchmal nur schwer entziehen, sich da irgendwie besonders zu fühlen, so nah dran an der Macht. Also wie hält man da Distanz? Wie halten Sie Distanz?
Ich fühle mich nicht besonders. Also ich sehe auch ganz normal aus, oder?
Jein. Außer, dass man sie halt häufig im Fernsehen sieht und dann denkt so, ja, der muss ja irgendwas wissen, wenn er ständig eingeladen wird.
Nee, ich weiß ja auch was. Also, aber das ist ja meine Aufgabe. Also, ich werde dafür bezahlt, dass ich mir Meinung bilde, dass ich Dinge erfahre und dass ich das einer Öffentlichkeit mitteile. Also, die Politiker erzählen mir ja nicht Dinge, damit ich das abends meiner Frau erzähle, sondern damit ich ins Radio gehe und zum Beispiel den Zusammenhang dieser Richterwahl erläutere, dass die Hörer vom SWR hinterher sich auf einem höheren Niveau eine eigene Meinung bilden können. Das ist meine Arbeit.
Mhm. Das, was Sie da reingeben, haben Sie da den Anspruch, immer politisch neutral zu berichten und können Sie es? Das ist zum Beispiel eine Frage, die kam jetzt von Markus Müller aus Ludwigsburg, der gerne mal fragen würde, weil Sie ja für den Axel Springer Verlag arbeiten. Die Frage hören Sie sicher nicht zum ersten Mal. Ob da die teils verzerrten, wie er schreibt, Berichterstattungen überwacht und genehmigt werden. Wie können Sie da objektiv berichten?
Die Berichterstattung wird überwacht und genehmigt?
Sagt er.
Also in jeder Redaktion gibt es ein Vier-Augen-Prinzip. Also man schreibt nicht einfach einen Artikel irgendwie in die Zeitung, sondern da kommt ein Redakteur und der liest den nochmal. Ja, und da sagt er auch, ist dieses Argument richtig oder möchtest du das anders formulieren? Das ist in jeder Zeitung der Welt.
Mhm.
Dass das beim Springer Verlag besonders scharf ist, das glaube ich eher nicht, weil wir haben ein ziemlich breites Spektrum, gerade bei der Welt. Ich glaube, wir haben das breiteste Meinungsspektrum von allen. Manchmal geht es sogar mir ein bisschen weit.
In welche Richtung?
Naja, ich bin ein sehr konsensorientierter, mittiger Mensch. Und wir haben auch Leute, die ein anderes Temperament haben bei uns.
Man muss ja auch mal dazu sagen, Sie haben ja auch mal für die Taz geschrieben.
Ja.
Also ganz am anderen Ende.
Und zwischendurch war ich auch noch bei Vanity Fair.
Ja, nochmal was ganz anderes.
Ja, und auch da wurde ich nirgendwo zensiert.
Wir sind in SWR 1 Leute mit Journalist Robin Alexander und Sie haben ein Buch geschrieben über, sage ich jetzt mal so grob, mit einem sehr fokussierten Blick auf Friedrich Merz, auf die neue Bundesregierung, aber auch auf das Scheitern der Ampelkoalition im vergangenen Jahr. Und da sprechen Sie in einem Buch, das auch so heißt, Letzte Chance, von der letzten Chance für die Demokratie. Ist Friedrich Merz wirklich die letzte Chance für die Demokratie?
Also konkret heißt es letzte Chance, der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie. Deshalb ist der Kampf um die Demokratie schon ein bisschen breiter als Friedrich Merz als Person.
Ja, Frage trotzdem zugespitzt. Ich bleib dabei.
Was ich glaube, was wichtig ist, ist zu verstehen, es sieht ja alles immer noch aus wie immer. Der Reichstag steht noch, gibt eine Regierung, gibt ein Parlament, also die Kulisse steht. Mhm. Aber was darin passiert in dieser Kulisse, hat sich qualitativ verändert. Weil der Druck, der auf die politische Mitte wirkt, ist stärker geworden. Das sehen wir zum Beispiel an dieser schwierigen Richterwahl, über die wir gerade gesprochen haben. Oder denken Sie, dass Merz als erster Kanzler beim ersten Wahlgang nicht gewählt wird? Oder denken Sie, dass die Finanzgrundlage dieser Regierung mit einer Grundgesetzänderung gemacht wird, die noch mit der alten Bundestagsmehrheit gemacht werden muss, obwohl wir schon neu gewählt haben? Also eine Übung, die schwierig ist und die man auch genau einmal machen kann. Und so könnte ich Ihnen weitere Indikatoren dafür vorstellen, dass die politische Mitte Kräften ausgesetzt ist, die sie bedrängen, die an ihr reißen, die frühere Regierung nicht hatten. Ne? Als Helmut Kohl am Ende war, kam halt Gerhard Schröder. So. Mhm. Kein Unglück. So, und darauf hinzuweisen, dass wir in einer besonderen Situation sind, das ist mir schon ein Anliegen. Mhm.
Sie haben ja gerade schon beschrieben, diese Werkzeuge, die da aus dem Reservekasten geholt werden, dass man noch mit dem alten Bundestag abstimmen muss, dass Friedrich Merz erst im zweiten Wahlgang zum Kanzler gewählt wurde. All diese Dinge. Wo sehen Sie denn sozusagen die Hauptgefahren, die jetzt auch für die Demokratie sind, die eher von innen durch, was Sie vorhin eingangs auch gesagt haben, handwerkliches Ungeschick? Oder sind es tatsächlich die Kräfte, die Sie gerade beschrieben haben, die von außen reißen?
Naja, handwerkliches Ungeschick ist ja an Personen gebunden. Ja? Also da haben Sie immer mal Leute, die daneben liegen, aber Sie haben auch Leute, die es können. Das ist nicht das strukturelle Problem. Wir haben ein strukturelles Problem, weil dadurch, dass die Ränder so stark geworden sind, wird der Raum für die Mitte schwieriger. Also, warum hatte sich die Ampel denn so aufgerieben? Weil da Leute miteinander regiert haben, die eigentlich gar nicht miteinander regieren wollten. Und in einer idealen Welt müsste auch Christian Lindner nicht mit Robert Habeck zusammen regieren. Da könnten wir uns entscheiden. Wollen wir jetzt die Liberalen oder wollen wir die Grünen? Wir hatten aber ein Wahlergebnis, dass die beide zusammen mussten. Sie mussten, aber sie konnten nicht. So. Und je schwieriger es wird, in der Mitte Ergebnisse zu erzielen, desto stärker werden die Ränder. Und die Stärke der Ränder macht es für die Mitte umgekehrt wieder schwieriger, Ergebnisse zu erzielen.
Ja, es ist dann vielleicht auch der Umgang mit den Rändern aus der Mitte. Also wenn man jetzt gerade an Friedrich Merz denkt, der ja oft auch, sage ich mal, Positionen, die man jetzt eher der Rechtsaußen zuordnen würde, dann auch übernimmt immer wieder.
Welche meinen Sie?
Und zuspitzt, was ich meine.
Welche Position hat Friedrich Merz von Rechtsaußen übernommen?
Naja, ich würde mal sagen, die Migrationspolitik, halten Sie das für CDU pur?
Welche konkret?
Zurückweisungen an der Grenze zum Beispiel.
Forderung Horst Seehofer 2015, bevor die AfD relevant war.
Ich habe nicht gesagt, dass er es exklusiv macht, aber er ist ja immerhin Regierungschef. Also
ich warne wirklich davor. Also es gibt von links diese Erzählung, wenn die Union etwas tut, was besonders konservativ ist oder in der Frage der Grenze da etwas schärfer ist, dass man sagt, ihr nehmt es auf, was die AfD will. Damit gibt man der AfD eine große Macht, weil die AfD ist sozusagen die Richterin, welche Maßnahme ist legitim und welche ist nicht legitim. Und bevor es die AfD gab, in der guten alten Bundesrepublik, hatten sie immer Innenminister oder Leute am rechten Rand der Union, die scharf aufgetreten sind, die autoritäre Reflexe bedient haben und die freundlichen Linksliberalen ein Dorn im Auge waren.
Man sowas erinnert an die 90er Jahre, an die Republikaner zum Beispiel.
Nein, die Republikaner waren außerhalb der Union.
Ach so, die meinen ja? Innerhalb der Union.
Vorsicht. Ja. Okay. Also gerade wenn man sich für diese thematischen Dinge, Abgrenzung, bürgerliches Lager und was kommt danach, rechts interessiert, rate ich zur Trendschärfe.
Die 100 Tage sind noch nicht vorbei, Herr Alexander, aber ein bisschen über 2 Monate ist die neue Bundesregierung jetzt im Amt. Wir stehen kurz vor der Sommerpause. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ob das Vorhaben der neuen Koalition, der Schwarz-Roten, so geräuschloser und harmonischer zu reagieren, ob das bereits gescheitert ist. Wie würden Sie denn die Arbeit bis heute, sage ich mal, einschätzen? Weil es ist ja schon viel Historisches passiert, kann man sagen.
Da muss man natürlich überlegen, welche Elle legt man da an. Ja? Da kann man seine eigene Elle anlegen und dann würde man natürlich aus linker Perspektive was anderes sagen als aus konservativer Perspektive. Vielleicht, um das mal so ein bisschen objektiv zu gestalten, was hat sich die Regierung vorgenommen und wie weit sind sie damit gekommen? Da hat die Regierung einen Schwerpunkt auf 2 Felder gelegt. Das eine ist Wirtschaft und da haben die eine ganze Menge gemacht, weil die tatsächlich jetzt am letzten Freitag im Bundesrat ein Riesenpaket durchgekriegt haben, dass die Unternehmen, wenn sie investieren, viel weniger Steuern zahlen müssen. Und später folgt dann sogar eine strukturelle Steuerreform. Und sowas ist in Deutschland schwierig zu machen. Steuerreform immer sehr umstritten, gab es 20 Jahre nicht. Da ist also was erreicht. Und die Wachstumsraten, die gemessen werden und die Frühindikatoren zeigen tatsächlich so ein bisschen nach oben. Das kann man sagen, in der Wirtschaft, wenn es ganz unten war und bei der Ampel war es unten, dann irgendwann geht es sowieso wieder hoch. Aber auf jeden Fall stimmt das. Und das Zweite war die Migration. Da hat die Regierung gesagt, die Zahlen der Leute, die zu uns kommen, irregulär müssen runter. Und die Zahlen sind im Moment viel tiefer, als sie waren. Wir sind nicht mehr das größte Land, sondern nur das drittattraktivste Land in der Europäischen Union. Und im ersten Halbjahr gab es 60.000. Das ist eine geringe Zahl im Vergleich zu anderen Zahlen, die wir hatten. Also wenn man diese Elle annimmt, dann muss man sagen, da sind sie dann richtig unterwegs. Wo sie nicht richtig unterwegs sind, das, was Sie schon angesprochen haben, wir regieren geräuschloser als die Ampel, das hat jetzt mit der Richterwahl so richtig gar nicht geklappt.
Aber es war natürlich auch die Rede, noch mal kurz eine Frage zur Migrationspolitik. Würden Sie diesen Rückgang der Zahlen eher zuordnen, der Message, die davon ausgeht, nach draußen? Jetzt muss Schluss sein mit Migration, die ja deutlich ausgeht, auch von der neuen Bundesregierung oder zumindest mit der massenhaften. Oder würden Sie das tatsächlich den Zurückweisungen an den Grenzen zuordnen wollen?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Das habe ich auch mit Dagmar Rosenfeld in unserem Podcast Machtwechsel besprochen, weil Dagmar mir erklärt hat, in der Türkei hat sich was geändert, in Syrien hat sich was geändert. Das stimmt auch alles. Und als ich neulich mit Wolfgang Schmidt, dem ehemaligen Kanzleramtschef der Ampel, darüber sprach, sagte der, es gab eine Migrationswende, aber die hat eigentlich die Ampel schon gemacht. Und ihr habt das alle nicht gemerkt, weil schon die Ampel hat ja Grenzkontrollen gemacht. Die Ampel hat einen ganzen Sack voll Migrationsmaßnahmen gemacht, die Angela Merkel nicht gemacht hat. Also Scholz war eigentlich in diesen Fragen repressiver als Merkel.
Und hatte da einen Punkt?
Ja, aber das kann ja alles zusammenwirken. Also es kann sein Erdogan, es kann sein Syrien, es kann sein, die Ampelmaßnahmen wirken und es kann sein, die neuen Zurückweisungen wirken. Das kann alles in die gleiche Richtung wirken.
Wenn man mal aus dem Lagerdenken so ein bisschen aussteigt, ist es überhaupt bedeutsam, ob es jetzt die Ampel war oder die neue Regierung? Hauptsache das Ergebnis geht in eine Richtung, in die, sage ich jetzt mal, die Stimmung im Lande irgendwo auch bedient und trifft?
Ne, die Stimmung im Lande ist ein politischer Faktor, aber natürlich nicht der einzige ausschlaggebende. Also selbst wenn wir eine sehr verfestigte Stimmung hätten, würde ich zum Beispiel immer sagen, dass politisch verfolgte Asyl erhalten, sollte erhalten bleiben, völlig egal, wie die Stimmung ist. Die Frage, ob Zurückweisungen an der Grenze wirken, ist allerdings keine triviale, weil wir irgendwann darüber entscheiden müssen, ob wir sie politisch wollen. Ja, und ob wir jetzt den CSU-Innenminister Alexander Dobrindt wiederwählen mit seinen Zurückweisungen, ja oder nein, da spielt natürlich schon eine Rolle, wie erfolgreich waren sie eigentlich. Mhm.
Das ist jetzt das Thema Innenpolitik, was wir angesprochen haben. Da gab es die Stromsteuerreform, aber auch, die nicht so durchgegangen ist, wie sich viele gewünscht hätten, nämlich mit Entlastungen für alle, sondern nur für bestimmte Bereiche, unter anderem für Landwirte und fürs Gewerbe. Ist das als Misserfolg zu werten?
Das ist ein total fast lustiges Phänomen, weil das ein klassischer politischer Kommunikationsfehler ist. Also was machen die? Die sagen, die Stromkosten in Deutschland sind zu hoch. Für die Leute, die mit Strom produzieren, aber auch für uns ganz normale Leute. Wir senken die. Und die werden in so diversen Schritten gesenkt. Zum Beispiel werden die Netzentgelte halbiert und dann wird die Stromsteuer gesenkt und, und. Und ein Teil dieser Senkung, dafür ist kein Geld da. Und dann sagen sie, das machen wir jetzt zuerst nur für die Industrie, um die Arbeitsplätze zu schützen und für den Verbraucher später. Und diese Nachricht, nicht jetzt die komplette Entlastung für den Verbraucher, überstrahlt die Nachricht, eigentlich müssen alle ein bisschen weniger bezahlen. So, das ist, wie man politische Kommunikation denkbar schlecht eintütet.
Von Regierungsseite.
Ja, klar.
Thema Außenpolitik haben wir noch nicht angesprochen. Wir haben Friedrich Merz erlebt, der am ersten Tag gleich nach Frankreich und nach Warschau gefahren ist. Das war auf jeden Fall ein Zeichen. Wie würden Sie bisher seine außenpolitische Performance, und da muss man ja sagen, das spitzt sich schon sehr auf Herrn Merz zu, auf den Bundeskanzler, wie würden Sie die bewerten?
Na, er hatte jetzt wirklich einen echten Erfolg, gerade in den letzten Tagen, weil es ging ja darum, dass die Europäer verhindern wollten, dass die Amerikaner die Ukraine im Stich lassen. Das ist ja die große Angst gewesen, dass Putin sagt, ich liefere euch keine Waffen mehr, ich unterstütze euch nicht. Und das,
Sie meinen Trump?
Selbstverständlich. Freudsche Fehlleistung. Dass Trump sagt, ich unterstütze euch nicht mehr und dann Putin einen Durchmarsch machen kann. Und deshalb war das ganze Trachten der Europäer daran gerichtet, den Trump bei der Stange zu halten. Und jetzt hat er ja gerade zugestanden, dass diese Patriot-Systeme, das sind die Raketen, die die einfliegenden russischen Raketen abschießen, die also verhindern, dass die Russen die Kraftwerke, die Wohnblöcke, die Infrastruktur treffen können, dass die weiter geliefert werden und dass Deutschland diese amerikanischen Systeme für die Ukraine finanziert. Also man hat ihn sozusagen am Geldbeutel gepackt, aber das ist für die Leute, die in der Ukraine diesen Raketen ausgesetzt sind aus Russland, ein echter Segen.
Ist das ein Erfolg der Bundesregierung oder kann man sich da fast schon bei Wladimir Putin bedanken, der einfach nicht das tut, was er sagt? Am Telefon.
Also bei sowas wirkt immer alles zusammen. Also Trump scheint frustriert mit Putin zu sein, aber dass die Europäer, nicht nur Merz, aber auch Macron, auch Starmer, auch Rutte, der NATO-Chef, dass die sich diese Taktik überlegt haben. Wir treten als Europa an Trump ran, wir suggerieren ihm, dass Putin ein falsches Spiel mit ihm treibt und wir haben auch noch so einen materiellen Anreiz. Diese Strategie ist aufgegangen.
Mhm. Es war oft die Rede von zentralen Wahlversprechen, die auch gebrochen wurden, unter anderem das an der Schuldenbremse festzuhalten, dann die Schuldenaufnahme. Sie haben ja auch zum Beispiel in Ihrem Buch in Letzte Chance immer wieder auch betont, das ist geschuldet der Veränderung der weltpolitischen Lage, unter anderem natürlich Trump, der von der Stange zu gehen droht und so weiter. Würden Sie das jetzt nach 60 Tagen immer noch so sehen oder würden Sie sagen, es ist vielleicht doch eher ein lang gehegter Politikwechselplan einfach gewesen?
Naja, ich habe ja Friedrich Merz in große Verlegenheit gebracht, weil in meinem Buch ja die Recherche ist, dass er schon eine Woche vor der Bundestagswahl ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, dass er noch mit der alten Mehrheit im Bundestag die Grundgesetzreform machen kann, die ihm diese Schulden ermöglicht, vor denen er im Wahlkampf gewarnt hat. Ja? Mhm. So, und jetzt ist doch, Friedrich Merz hat vor der Wahl etwas anderes gesagt, als er nach der Wahl getan hat. Das muss erstmal festgestellt werden. Und zwar in einem wesentlichen Politikfeld. Und ziemlich schnell hat er seine Meinung gewechselt. So, und die Begründung dafür war, wir haben eine neue Situation. Nämlich die USA drohen, die Ukraine im Stich zu lassen oder sogar ganz Europa, also das ganze NATO-Konstrukt wackelt. Würden Sie diese Analyse mittragen? Ich würde sie mittragen. Zweite Frage, wusste man das wirklich erst nach der Bundestagswahl? Oder hätte man das schon etwas früher ahnen können? Da wäre ich bei Letzterem.
Und wie sieht's mit weiteren Dingen aus, die ja, also wir haben ja vorhin auch über die Stromsteuer gesprochen, auch das war eigentlich anders besprochen. Also was ich meine ist, so eine Emotionalisierung oder beziehungsweise ein Reagieren auf veränderte Umstände, die ja immer wieder angeführt werden.
Bei Emotionalisierung bin ich ja nicht der Fachmann, aber bei der Stromsteuer gibt's doch zwei, also A, die Leute wünschen sich eine Entlastung, B, viele Journalisten, auch ich, argumentieren, wir können nicht so tun, als wäre Geld ohne Ende da. Also irgendwo muss auch mal ein Ende sein mit der Schuldenmacherei. Und diese beiden Ziele beißen sich natürlich in den Schwanz. Weil entweder sagt man, ich senke die Stromsteuer für alle, egal was es kostet. Oder man sagt, egal was es kostet, das wollen wir nicht. Wir wollen eine Politik, die Prioritäten setzt. Also ein Tod muss man da sterben. Blöd war natürlich nur, dass die CDU es in ihr Sofortprogramm geschrieben hat, dass sie das machen und dann nicht liefern konnte. Und da sind schon ein paar Leute zu Recht sauer.
Haben Sie als politischer Journalist eigentlich jemals verstanden, warum Parteien das immer wieder machen, diesen Fehler? Versprechen abgeben, die sie dann nachher brechen?
Also da muss man vorsichtig sein, weil es kann auch sein, dass es geboten ist, die Position zu verändern. Also klassisches Beispiel, als Serbien sich anschickt, im Kosovo einen Völkermord zu begehen an der muslimischen Minderheit, sagt der damalige Außenminister Joschka Fischer, wir stoppen das und wir stoppen das auch mit Gewalt und wir stoppen das auch mit der NATO, obwohl damals in seinem grünen Programm das Gegenteil steht. So, ist das jetzt ein Wortbruch oder gibt es eine neue Lage, auf die der Mann adäquat reagiert hat? Wir müssen uns darüber nicht einig werden. Ich würde für Zweiteres plädieren. So, also es kann sein, dass Politiker ihre Position ändern müssen, weil sich die Lage geändert hat. Bei Merz ist natürlich das Problem, dass er ziemlich schnell nach der Wahl seine Position geändert hat.
Ja, und halten Sie ihn deswegen für weniger glaubwürdig? Jetzt ziele ich mal so ein bisschen darauf ab, dass Sie ihn ja auch kennen. Also was ist er denn für ein Typ?
Ist er
eher ein emotionaler Typ oder einer, der erstmal nachdenkt, bevor er was macht?
Naja, also wir kommen ja aus zwei Kanzlerschaften von emotional sehr reservierten Typen, nämlich Angela Merkel und Olaf Scholz. Beides Menschen, die kein Wort gesprochen haben, das nicht sechsmal auf der Goldwaage lag. Da ist Merz anders. Also Merz ist da, redet schneller, redet offener. Er selber würde das nennen authentischer. Produziert damit auch immer wieder Fragen in alle Richtungen. Also denken Sie an die besondere Situation, dass er plötzlich sagt, was die Israelis in Gaza machen, verstehen wir nicht mehr. Und was die Israelis im Iran machen, die machen für uns die Drecksarbeit. Ja. Also er hat in beide Richtungen ist er von der protokollarisch vorgeschriebenen Sprache abgewichen.
Aber wenn wir mal das nehmen, war das schlau? Hätte er da nicht lieber nochmal nachdenken sollen?
Aus seiner Position meint er beides. Er sagt, er spricht aus einer wirklich starken pro-israelischen Position. Der ist ein großer Freund Israels und er sagt, gerade weil ich so einer bin und ich habe mit Netanyahu telefoniert und ich verstehe nicht, was die Israelis da tun und es sprengt jedes Maß. Jetzt könnten wir innerlich darüber reden, hat er recht oder nicht recht. Das gleiche beim Iran. Er sagt, dass die Amis versuchen, das Atomprogramm mit Bomben zu stoppen, ist richtig und hilft uns auch, weil der Iran ein System hat von Leuten, die er ermuntert, Terror zu verbreiten. So, auch da können wir, ihr könnt jetzt sagen, sollte ein Politiker Drecksarbeit sagen. Also wir können semantisch darüber sprechen, ja, oder wir sprechen politisch darüber. Mhm. Ist es richtig oder falsch? Ich würde sagen, sowohl das Gaza-Argument als auch das Iran-Argument kann man machen.
Man könnte es ja auch voneinander trennen und sowohl semantisch als auch politisch darüber sprechen.
Ich bin ja, je älter ich werde, dieses semantisch ermüdet mich ein bisschen. Weil ich finde, man hat doch gesagt, Olaf Scholz erreicht die Leute nicht, weil er immer so aseptisch spricht. Ja, das war doch eine der Kritik an ihm, er kann nicht kommunizieren und so weiter und so fort. Jetzt haben wir einen, der ein bisschen mehr spricht wie die Leute. Mhm. Jetzt sind wir wieder kritisch. Also für eins müssen wir uns schon entscheiden.
Naja gut, es gibt vielleicht auch noch einen Weg dazwischen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel, ich erinnere nochmal an die kleinen Paschas, da werden ja ganze Bevölkerungsgruppen per se diffamiert.
Weiß ich nicht, die Nummer mit den kleinen Paschas, die ist ja total interessant. Weil das setzt er ja auf die Ereignisse einer Silvesternacht in Berlin, wo Rettungskräfte angegriffen wurden. Ja, also in bestimmten Kiezen sind Sanitäter und Polizisten angegriffen worden und das hat weite Teile der Bevölkerung bestürzt. Und diese Debatte drehte dann innerhalb von Wochen in diese semantische Diskussion, darf man kleine Paschas sagen. Und Merz saß ja bei Lanz und erzählte, ihm hätten Lehrerinnen vorgetragen, dass bestimmte arabische Jungs sich in den Schulen wie kleine Paschas verhielten. So. Und jetzt ist die Frage, worüber wollen wir sprechen? Über den Angriff auf die Rettungskräfte? Über die Frage, stimmt die These dieser Lehrerin, dass Jungs mit einem bestimmten kulturellen Hintergrund ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen? Oder wollen wir darüber sprechen, darf man Paschas sagen oder nicht? Und ich würde mich für die ersten beiden Fragen dringender interessieren.
Hm. Okay. Das Scheitern der Ampelregierung im vergangenen November. Ja, wer ist denn nun verantwortlich dafür? Mit dieser Frage beschäftigt sich Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt, in seinem neuen Buch. Das heißt Letzte Chance. Ist ein ziemlicher Wälzer geworden, Herr Alexander. Und Sie haben bis vor ganz kurzem noch daran geschrieben.
Ja, ich mache meine Bücher immer so, dass die sozusagen noch rauchen, wenn sie auf den Markt kommen. Und in meinem Buch kommt noch vor, wie Friedrich Merz durch die ersten Wahlgang fällt. Also da... Das ist das Letzte, was ich noch mitgenommen habe.
Und wenn Sie es nächste Woche rausgebracht hätten, dann wäre Brosius Gersdorf da jetzt auch noch drin.
Naja, Sie haben schon, also zwischen Buch schreiben und Buch liegt im Laden vergehen normalerweise 3-4 Monate. Und bei mir wird es verkürzt auf 4,5 Wochen, weil der Verlag da sehr arbeitsteilig arbeitet. Da bin ich auch sehr dankbar für. Aber die brauchen Sie schon. Also muss ja auch gedruckt werden und der Lastwagen muss noch zum Buchhandlung fahren. Und der Buchhändler muss auspacken.
Sie schauen da jedenfalls auch natürlich zurück auf die Zeit der Ampel, ordnen da ein. Da waren Sie ja auch immer mit dabei und nah dran. Ja, also wer ist denn nun verantwortlich für das Scheitern der Ampel? Woran ist die denn jetzt gescheitert?
Das Interessante ist, dass die Ampel unter total großen Herausforderungen steht. Die sind kaum in der Regierung. Da beginnt der Krieg, weil Wladimir Putin die Ukraine überfällt und das ändert alles. Und dann erinnern Sie sich, als Putin das Gas abgestellt hat. Also die Vorstellung, wir sitzen hier im Winter und frieren und die Industrie geht kaputt. Also es war wirklich eine Regierung, die unter Schwierigkeiten stand, die Vorgängerregierung nicht hatte. In diesen Schwierigkeiten hat die Ampel sich aber bewährt. Die finden die richtigen Antworten. Die finden zur Unterstützung der Ukraine, was keine Selbstverständlichkeit war vorher. Und die schaffen das Gas auf der ganzen Welt zu organisieren und dieses russische Pipeline-Gas zu ersetzen. Und dann kommt eine Phase, wo diese akute Krise eigentlich ein Stück weit in den Hintergrund tritt und wo die das machen könnten, was sie immer wollten. Und da fangen sie an, sich so episch zu zerlegen und zerstreiten. Und in diesem Streit, das ist eigentlich das, wo sie dann am Ende nicht mehr zusammenfinden. Und die Regierung scheitert daran, einen Haushalt aufzustellen. Fehlen 12 Milliarden. Habeck sagt so flapsig, uns haben noch 3 Milliarden gefehlt. Und wenn Sie jetzt mal denken, 1,5 Billionen hat die neue Regierung aufgenommen. Also an welcher Kleinigkeit sind die am Ende gescheitert?
Sie hatten vorhin erzählt, Sie haben Wolfgang Schmidt, den ehemaligen Kanzleramtschef, getroffen. Zu einem Streitgespräch in der Zeit übrigens, das auch gerade publiziert wurde. Und da hat er gesagt, die Ampel, die wird man irgendwann in einem ganz anderen Licht sehen. Wenn ich Sie jetzt so höre, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch Sie so sehen.
Na, also... Wolfgang Schmidt ist dann natürlich nicht neutral, der war das ja dabei, klar. Aber ja. Er ist ein sehr reflektierter Beobachter und er hatte so scherzhaft vorgeschlagen, ich hätte mein Buch erfolgreich scheitern nennen sollen. Also seine These ist, auch er sagt, die Ampel ist gescheitert. Ich meine, ist ja auch, kann man nicht drüber weg. Aber er sagt, in diesem Scheitern wurde viel geschafft. Ich konzidiere, dass viel geschafft wurde. Ich habe gerade gesprochen, der Krieg, das Gas. Ich würde noch den Ausbau der erneuerbaren Energien dazu nehmen. Andererseits, in einer weltpolitischen Lage, wo Donald Trump in den USA gewählt wird, an dem gleichen Abend sich als demokratische Regierung der Mitte in die Luft zu sprengen, daraus wird auch in der Rückschau kein Heldenstück mehr. Und das ist ein Makel, der, glaube ich, auch in den Geschichtsbüchern bleibt.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es war ja trotzdem, muss man sagen, und wenn man auch ihre Darstellung liest, kein überraschendes Ende, das da gekommen ist. Überraschend vielleicht an dem Tag. Aber das ist passiert, müssten Sie eigentlich schon vorher gewusst haben, als gut informierter Journalist.
Naja, also das Seltsame ist, das vermittelt sich, glaube ich, auch ziemlich eindrücklich in meinem Buch, die kommen aus der Sommerpause 2024 und sind so aufgerieben, dass man tatsächlich denkt, die können nicht mehr. Dann ist aber die Frage, wer geht raus? Weil die Deutschen haben die Ampel nicht gemocht, die Ampel hat katastrophale Zustimmungswerte zwischendurch. Aber die Deutschen lieben auch nicht, wenn jemand eine Regierung sprengt, weil die Deutschen ein sehr stabilitätsorientiertes Volk sind. Und deshalb gibt es so eine komische Situation, dass alle sich belauern, wer geht als Erster raus. Die Lage wird dann aber so krass mit der Wirtschaftskrise, mit der Wahl von Donald Trump, dass man schon so einen Moment hat, wo man denkt, das können die doch nicht ernst meinen. Die können doch nicht im Ernst meinen, in dieser Situation, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir wissen nicht, wie können wir die Ukraine weiter unterstützen. Es schwimmt sozusagen alles. In dieser Situation nimmt man doch nicht die Hand vom Lenkrad. Aber das haben sie doch gemacht.
SWR1, Leute, mit Robin Alexander. Wir waren vorhin dabei, über das Aus der Ampelkoalition zu sprechen. Und da ging es ganz am Anfang in der Sendung, Herr Alexander, auch mal darum, dass das ja die Ampel so eine Schicksalsgemeinschaft war. Ging ja nicht anders. Die mussten ja irgendwie miteinander regieren, weil die politische Mitte einfach nicht mehr stark genug ist und sich das so aussuchen kann. Da schreibt Manfred Müller aus Esslingen jetzt folgende Frage dazu. Es stimmt doch nicht, dass Robert Habeck und Christian Lindner zusammen koalieren mussten. SPD und CDU wäre auch locker möglich gewesen. Das wäre für Deutschland und Europa die viel bessere Lösung gewesen, sagt er.
Witzigerweise wurde damals eine andere Koalition sondiert und das war die Jamaika-Koalition. Mhm. Also damals haben sich die Grünen und die FDP nochmal mit Armin Laschet und Markus Söder getroffen, unter der Idee, können wir vielleicht Olaf Scholz auch nicht zum Kanzler wählen, sondern Armin Laschet. Und das hat Markus Söder verhindert, weil Söder hatte kein Interesse an einer Jamaika-Koalition. Der wollte eine Ampelkoalition, um sich dagegen als in Bayern als starker CSU-Mann in Stellung zu bringen. Aber auch bei dieser Jamaika-Koalition hätte es ja die Grünen und die FDP gehabt.
Wenn man so Ihre Darstellung des Ampel-Auses liest, dann hat man drei Perspektiven. Also erstmal denkt man, wenn man anfängt zu lesen, dann denkt man erstmal, okay, der Scholz war's. Dann liest man weiter, denkt, ah, der Habeck war's. Und am Schluss denkt man, ah, der Lindner war's. Welches Ego war denn jetzt am Ende das Größte, das dazu geführt hat, dass diese Ampel wirklich auseinandergebrochen ist? Weil wenn man so zurückschaut in der öffentlichen Wahrnehmung, würde ich sagen, wird die Schuld am ehesten der FDP zugeschoben.
Ja, also die FDP hat sich natürlich auch einen dicken Hund geleistet mit diesem berühmten Plan, wo sie da raus wollten, dem D-Day-Plan. Wo sie uns ja auch als Journalisten angelogen haben, es gäbe keinen D-Day und dann gab es das doch. Ja. Aber die Geschichte ist nicht, dass die FDP besonders perfide vorgegangen wäre, sondern besonders stümperhaft. Weil wie gesagt, ab dem Sommer 2024 sind die so fertig, dass eindeutig man bei Olaf Scholz sieht, dass Exit-Pläne geschmiedet werden. Olaf Scholz holt sich auch die Grünen ins Kanzleramt und fragt, können wir auch ohne die FDP? Die berühmten D-Day-Pläne von der FDP kennen wir auch. Und interessant ist die Positionierung der Grünen. Robert Habeck sagt den Grünen, da machen wir nicht mit. Und die versuchen so etwas wie die Erwachsenen auf einem aus dem Ruder laufenden Kindergeburtstag zu sein. Also auch Habeck hat die Analyse, die Ampel geht auseinander. Aber er bezieht die staatstragende Position und sagt, die sollen sich da bekämpfen. Und wenn wir uns da raushalten und weiter vernünftig regieren werden, die Bürger uns das honorieren. Und interessanterweise, ich fand das damals eine sehr kluge Positionierung, aber der Wähler hat sie ihm nicht honoriert.
Ja. Bei aller Ernsthaftigkeit hat es ja auch einen gewissen Unterhaltungswert, Ihr Buch zu lesen, so wie es geschrieben ist. Sie nutzen da natürlich auch Ihre Insider-Position, um gewisse Dinge auch darzustellen. Aber die Frage, die Sie irgendwie dann doch schuldig bleiben, ist, wusste Christian Lindner von diesem D-Day-Papier entgegen seiner Behauptung, dass er es nicht gewusst hat?
Naja, ich stelle dar, wie es gelaufen ist mit dem D-Day und ich stelle dar, dass Christian Lindner sagt, er wusste davon nicht und ich stelle dar, wie wahrscheinlich das ist. So, das, und so funktioniert Journalismus. Ich kann ja nicht den Stab über jemanden brechen, wenn ich es nicht beweisen kann.
Morgen haben wir Volker Wissing hier, Ex-Bundesverkehrsminister und FDP-Spitzenpolitiker. Seine Geschichte kennen wir, das Bild von ihm neben Christian Lindner bei der Entlassung respektive Ernennung. Das wird wahrscheinlich auch in die Politikgeschichte eingehen. Ist sein Austritt aus der FDP nicht auch ein eindeutiges Zeichen, dass vielleicht doch die FDP es vermasselt hat?
Klar hat die FDP das vermasselt. Also ich meine, wenn man ein D-Day-Papier schreibt und dann gerät das in die Öffentlichkeit und man sagt, das haben wir gar nicht und dann hat man es doch, das ist ja mega vermasseln. Das ist doch gar nicht die Frage. Ich würde nur dafür plädieren, diese sehr komplexe Angelegenheit, da gerät mit der Ampel eine Regierung der Mitte unter Druck und funktioniert nicht mehr. Und darüber sollten wir alle nachdenken, weil die nächste Regierung ist ja auch schon unter Druck. Und ich empfehle das Nachdenken. Und wenn man sagt, ah, es war der böse Lindner, dann sollte einen das nicht daran hindern, trotzdem nachzudenken, was liegt strukturell im Argen.
Und damit sind wir doch eigentlich schon bei der Schlussfolgerung. Also was muss die Regierung Merz, die schwarz-rote Regierung, daraus lernen? Was müssen wir auch als Wählervolk, sage ich jetzt mal, daraus lernen?
Ich glaube, dass die politische Mitte einen anderen Umgang miteinander braucht, weil die politische Mitte unter einem anderen Druck steht. Und was nicht mehr funktioniert, ist, dass der eine den anderen unter Wasser drückt. Also sie können politisch jemanden unter Wasser drücken, aber sie steigen nicht automatisch dann hoch, sondern sie gehen mit unter die Wasserlinie, weil die Wähler nach rechts und links außen wegdriften. Und deshalb glaube ich, gibt es, ich will mich jetzt nicht zur Binnensolidarität versteigen, aber dass in der politischen Mitte erstmal an den Problemen gearbeitet wird und an gemeinsamen politischen Lösungen aus der Mitte, bevor man denkt, wie stelle ich meinem Koalitionspartner ein Bein. Das, glaube ich, wäre schon eine gute Sache.
Das ist Ihr Schlussstatement. Wie viele Auftritte haben Sie noch, bevor es in die wohlverdiente Sommerpause geht, Herr Alexander?
Naja, eben mein Alltag ist ja nicht Auftritte. Was ich hier mache, das ist ja ein schönes Tüpfelchen. Morgen muss ich zum Beispiel, wie gesagt, über diese Pressekonferenz von Friedrich Merz schreiben. Also ein ganz normales Handwerk.
Also auf nach Berlin und dann aber auch irgendwann in Urlaub?
Ja, so Gott will und nichts, keine Regierungskrise passiert. Drücken Sie die Daumen.
Das kann bei Ihnen auch passieren, dass so ein Urlaub mal, also da geht es Ihnen nicht besser als den Politikern, ne? So ein Urlaub kann dann mal futsch sein.
Ja, also dass man zurückreisen muss, das kann auch passieren. Oder die rufen einen an und sagen, ah, kannst du nicht doch einen Kommentar schreiben? Und am nächsten Tag ruft sie dann wieder an. Und
also, dann sitzt man da am Strand und schreibt Kommentare?
Ach, wo ich schon alles, fragen Sie nicht meine Frau.
Die laden wir dann das nächste Mal ein. Oder Sie kommen einfach wieder. Vielen Dank, Robin Alexander, für Ihren Besuch.
Dankeschön für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.